Guten Morgen, ich begrüße alle herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich predige heute Morgen über Apostelgeschichte 2, Abvers 42, da geht es um die erste Gemeinde von Christen. Da war gerade Pfingsten gewesen, 3000 Leute haben Jesus neu kennengelernt und hier wird jetzt beschrieben, wie es dann weitergeht für sie. Diese ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten und lebten in brüderlicher Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Wunder und bestätigte auf diese Weise ihre Worte. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wurde mit jedem Tag größer, weil Gott viele Menschen rettete. Ja, ich nehme an, dass Sie alle hellwach sind durch diese tolle Musik schon. Frische Luft und jetzt mehr über Gemeinde erfahren. 9 Punkte einer guten Gemeinde. Da geht es los, eine Gemeinde ist eine lernende Gemeinde. Das ist ja schon einmal sehr wichtig, die in einer brüderlichen Gemeinschaft lebt, zusammen betet. Und wenn sie zusammen gebetet haben, ist Ehrfurcht da vor Gott. Das wäre der vierte Punkt. Es geschehen dort Zeichen und Wunder, das heißt, da ist etwas los in dieser Gemeinde, ist der fünfte Punkt. Man teilt miteinander, lobt Gott, hat Freude und ist bei anderen ja, im positiven Sinne angesehen, sodass Gott die Gemeinde wachsen lassen kann. Ja, geht los mit dem ersten Punkt, eine lernende Gemeinde. Die ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten. Steht hier, bei Luther heißt es, sie blieben in der Apostellehre. Ja, interessant, ich nehme an, Sie haben schon vieles gelernt. Manche hat Rechnen und Schreiben gelernt, manche sogar nach der neuen Rechtschreibreform. Manche haben 1, 2, 3, 4, 5 Sprachen gelernt. Manche hat einen Ehepartner kennengelernt. Und vieles mehr, es geht immer um Lernen. Und ich denke, so alt wir auch werden, auch wenn manches abnimmt an Konzentration, kann man immer noch etwas dazulernen. Die Frage wäre natürlich, wenn Christen zu einer lernenden Gemeinde gehören, was haben sie von Gott gelernt? Ich musste als Konfirmand die 10 Gebote lernen mit Erklärung von Martin Luther, das Glaubensbekenntnis mit der Erklärung von Martin Luther. Wir haben 1, 2 Lieder mit allen, was weiß ich, wie viele Versen auswendig gelernt. Sie können meistens das Glaubensbekenntnis, aber ist das schon etwas, wo ich sagen kann, ich habe es von Gott gelernt oder nur von dem Pfarrer oder von dem Religionslehrer oder hier aus der Gemeinschaft? Die Frage wäre, was haben Sie so in letzter Zeit von Gott gelernt? Gibt es irgendeine neue Erkenntnis für Sie, für Ihre Zeiteinteilung, für die Selbstannahme, für die Vergebung, für sich selbst? Es ist eine große Aufgabe, sich selber etwas zu vergeben, wenn man was falsch gemacht hat, nicht nur Gottes Vergebung zu beanspruchen. Was haben Sie in der Gemeinde über Gemeinschaft gelernt? Es wäre interessant, welche Bücher haben Sie gelesen, wo Sie mehr über Gott erfahren haben, seien es christliche Bücher oder manchmal auch keine christlichen Bücher? Ja, eine lernende Gemeinde. Damals, klar, konnte man keine Bibel aufschlagen und sagen, oh ja, mal schauen, was steht hier unter 1. Korinther oder so. Die gab es noch nicht, da gab es nur das Alte Testament. Sie mussten also wirklich Lernende bleiben, hören, was Gott ihnen sagt. Ja, wäre schön, wenn Sie sagen, ich bin ein Lernender, bin gespannt, was Gott mir beibringt, zum Beispiel in der kommenden Woche. Irgendeinen neuen Bibelvers vielleicht oder etwas, was mir ganz wichtig ist von ihm her. Das Zweite, eine brüderliche Gemeinschaft. Sie gehören alle zu einer biologischen Familie, in die Sie hineingeboren wurden oder vielleicht auch adoptiert wurden oder mit hineingenommen wurden. Heute gibt es ja diese Patchwork-Familien. Früher sagte man, Väter haben viele Kinder, heute sagt man manchmal, Kinder haben viele Väter, haben sich die Beziehungen manchmal umgedreht, aber da wird man einfach hineingenommen, während in eine Gemeinschaft von Christen wird man hineingeboren. Die Bibel sagt, jeder Christ ist wiedergeboren, das bedeutet, dass Christus in seinem Herzen neu zur Welt kommt, im wahrsten Sinn des Wortes, durch ihn die Umwelt erreicht. Ja, und dann Gemeinschaft entsteht, wie in einer Familie jetzt von Christen. Ja, die Frage ist, mit wem hier in dieser Gemeinde oder falls Sie woanders wohnen, mit wem haben Sie brüderliche Gemeinschaft? Ich meine jetzt nicht mit Ihrer Familie, sondern mit den Christen. Wo treffen Sie sich mit irgendjemand? Wo haben Sie Austausch? Sagen ihm, wie es Ihnen geht, wofür er beten soll für Sie oder Sie für ihn. Wo sprechen Sie über die Bibel oder tauschen aus, was Sie so im Alltag erleben und wie Gott weiterführt in Ihrem Leben? Lernende Gemeinde, brüderliche Gemeinschaft, vielleicht ein Punkt zum Nachdenken und auch etwas Neues aufzugreifen. Und zu dieser brüderlichen Gemeinschaft gehört das Abendmahl. Was bedeutet Ihnen das Abendmahl? Nehmen Sie da gerne teil, nehmen Sie gar nicht teil. Jesus hat es seinen Freunden als Abschiedsmahl geschenkt, um Gemeinschaft auszudrücken. Ja, dann ist eine betende Gemeinde. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ging. Ich habe als Kind immer gebetet, habe so ein Abendgebet gelernt von meiner Mutter und habe das lange Jahre gebetet und später irgendwann mal leicht verändert und dann mal Luthers Abend- und Morgensegen hinzugefügt und ähnliche schöne Gebete. Aber als ich Jesus kennenlernte, mit 22 Jahren, stellte ich fest, Gott erhört auch Gebete. Das war für mich völlig neu. Sehr interessant, da betet jemand jeden Tag und jetzt stellt er plötzlich fest, Gott erhört auch Gebete. Ja, was war der Unterschied? Ich betete jetzt im Namen Jesu. Das wäre so, wie wenn Sie mit einer EC-Karte irgendwo zu einem Automat gehen und jetzt verrät Ihnen jemand auch den PIN-Code, damit Sie da auch Geld rauskriegen mit dieser Karte. So ist das, wenn jemand den Namen Jesus entdeckt. Er hat plötzlich einen ganz anderen Zugang zu Gott als vorher, weil in der Bibel steht, dass Gott uns mit Jesus alles schenkt. In Römer 8, Vers 32 kann man das nachlesen. Ja, und deshalb ist auch gut, zusammen zu beten. Ich nehme an, wir haben hier manche starke junge Männer unter uns, wobei auch ältere Männer stark sein können, je nachdem, Frauen natürlich auch. Ja, was kann ich tragen? Meistens kann ich mein eigenes Gewicht tragen. Aber wenn etwas schwerer ist, dann ist es vorbei. Aber wenn wir zu zweit sind, können wir auch etwas Schwereres transportieren. Zum Beispiel beim Umzug, da irgendwas, so ein Gerät in den dritten Stock hochhieven. Alleine sehr, sehr mühsam, zu zweit geht es schon eher. Und man kann besser die Kurven meistern. Ja, Gebetsgemeinschaft ist etwas völlig Neues. Dass man sich unterhält, ist vielen vertraut, dass man aber sozusagen sich mit Gott unterhält, indem man gemeinsam mit ihm spricht, ist manchem neu, aber sehr schön. Wir hatten hier mal eine Vertretung, ein Kollege früher, Herr van Lepschitz und ich, haben in Mülheim und Lämmerspiel eine Gemeinde ein Dreivierteljahr vertreten, er in Lämmerspiel, ich in Mülheim. Und da gab es keinen Kindergottesdienst dort. Und da sagten wir, es wäre doch eine schöne Idee, wenn wir in der Zeit der Vertretung da einen Kindergottesdienst starten. Also habe ich in meinem Jugendkreis gefragt, wer wäre bereit, einen Kindergottesdienst dort zu leiten? Antwort: Niemand. Ja, ist ja oft so, wenn man so allgemein fragt, kommt nichts bei raus. Dann habe ich ein paar Leute gebeten, betet doch bitte dafür, dass wir da einen Kindergottesdienst anfangen. Und dann habe ich in demselben Jugendkreis wieder gefragt, aber diesmal jemand ganz persönlich. Sag mal, wärst du bereit, einen Kindergottesdienst zu leiten und zu gründen? Und sagte einer, ja, aber nur, wenn der so und so mitmacht. Und er sagte, ja, nur, wenn die so und so mitmacht. Und da hatten wir an einem Abend ein Team von 4 Leuten. Und dieser Kindergottesdienst war größer als der hier in der eigenen Gemeinde. Der Unterschied war nicht, dass jetzt die Fragetaktik anders war. Jetzt habe ich jemanden persönlich gefragt. Das gehörte sicher auch dazu. Sondern da hatten vorher eine ganze Reihe Leute dafür gebetet. Gebet bewegt sehr viel. Und es wäre schön, wenn wir es immer mehr entdecken würden. Eine betende Gemeinde, die Ehrfurcht hat vor Gott. Ja, wir haben ja immer auch mal Konfirmanden hier und für manchen ist ja religiöse Erziehung ein Fremdwort, weil er das in seiner Familie nicht erlebt hat. Für manchen ist es so, dass er es von der Schule her kennt, für manchen ist es sehr vertraut. Ich denke an eine Konfirmandin, heute junge Mutter mit zwei Kindern. Als sie anfing, so als Konfirmandin zu beten, hat sie Gott mit sie angeredet, weil man ja Erwachsene mit sie anredet, ist klar. Ich weiß jetzt nicht, was sie gesagt hat, ob lieber Gott oder wie sie ihn angeredet hat. Und sie lernte dann Jesus kennen nach einiger Zeit und stellte fest, man kann ja zu diesem Gott auch du sagen und so auf einer ganz vertrauten Ebene leben. Ich fand das mit dem Sie ganz interessant, weil es einfach auch ein Stück Ehrfurcht ausdrückt. Und ich denke, Gott ist zwar unser Freund, aber er ist auch der Herr und deshalb ist es gut, ihn zu ehren und auch ernst zu nehmen. Oder wenn er sagt, in deinem Leben möchte ich diesen Punkt irgendwo verändern, dann dem auf Dauer gesehen Raum zu geben. Ja, heute, wenn Sie an die EU-Verfassung denken, ja, soll Gott erwähnt werden, ja oder nein, oder nur die Wurzeln im Humanismus und die religiösen Wurzeln unserer Gesellschaft und in der Aufklärung, dann merkt man, dass dort, wo Gott unbekannt ist, fehlt die Furcht Gottes. Da klopft man sich selber auf die Schulter, sagt, haben wir prima gemacht, werden wir auch so weitermachen. Und diese Ehrfurcht vor Gott taucht eigentlich erst auf, wenn wir ihn kennenlernen. Eine lernende Gemeinde mit brüderlicher Gemeinschaft, die gerne betet und Gott ehrt. Ist auch eine Gemeinde, in der etwas los ist, da geschahen Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Ja, ist ja eine heiße Diskussion, immer Zeichen und Wunder, gibt es ja heute noch und wenn, durch wen und kann man die ankündigen und sagen, wenn ich hierher komme, werde ich also Zeichen und Wunder tun oder nicht. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Zeit der Zeichen vorbei ist, aber Wunder tut Gott immer noch, das ist völlig klar. Jedes Gebetserhörung ist ein Wunder. Zeichen und Wunder waren damals meistens Krankenheilungen. Das gibt es auch heute noch, dass Gott Menschen heilt durch Gebet, sei es spontan oder häufig eher kontinuierlich. Manchmal lässt er eine Krankheit aber auch bestehen und deshalb bin ich immer etwas innerlich erstaunt, wenn jemand diese Formel bringt, die ja allgemein bekannt ist, Hauptsache Gesundheit, weil ich weiß, Gesundheit ist sehr, sehr wichtig, aber niemals die Hauptsache. Hauptsache ist Gott, das erste Gebot heißt, ich bin Nummer eins in deinem Leben. Und wenn es so ist, dann gibt es auch eine innere Heilung. Und ich finde es schön, wenn jemand in eine Gemeinde kommt, der jetzt vielleicht körperlich topfit ist, aber vielleicht ist seine Ehe geschieden. Der Partner hat ihn gerade betrogen und alleine gelassen. Sein Selbstwertgefühl ist 10 Grad minus unter Null, irgendwo tief gekränkt. Und das finde ich schön, wenn so jemand heil wird, wenn er spürt, da ist jemand, der mich liebt, der mich von innen her aufbaut und tröstet. Ich denke, das ist auch ein Stück Heilung, die sieht man nicht, aber man merkt sie im Leben. Also eine Gemeinde, in der etwas los ist, in der etwas geschieht, nicht nur, wenn man den Veranstaltungskalender liest, darum geht es nicht, sondern dass Menschen verändert werden, ja, durch die Kraft Gottes, dann ist es eine teilende Gemeinde. Ja, wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Einfach teilen lernen. Ich denke, bei uns ist die Not nicht so groß, dass wir jetzt Geld sammeln müssen für jemand unter uns. Das kann zwar auch mal vorkommen, aber sehr selten. Aber wir können anderes teilen. Geld können wir natürlich auch teilen mit Leuten in Übersee. Wir haben ja immer so eine Weihnachtsaktion, auch in diesem Jahr wieder. Wenn wir uns hier versammeln, heute Morgen, weiß nicht, wie viele wir sind, vielleicht 120, dann denken wir an eine Familie, Haptetion, die dort in Kenia arbeitet. Er ist Flugmissionspilot. Die haben eine Gemeinde, die hat ungefähr 200 Leute und eine zweite Gemeinde, die haben ungefähr 400. Die treffen sich vielleicht jetzt zur selben Zeit. Das ist sozusagen sein Hobby, was er da macht als Gemeindeleitung, denn sein Beruf ist ja Missionspilot. Aber wo man einfach spürt, da geschieht etwas und mit solchen Leuten teilen wir zum Beispiel immer unser Geld bei so einer Weihnachtsaktion und helfen ihnen dann wieder ein Stück weiter. Ja, was können wir teilen? Mancher teilt seine Wohnung, indem er einem Hauskreis Gastrecht gibt. anderer teilt sein Auto, indem er es für irgendwelche Transportdinge einsetzt oder vielleicht auch verleiht. Jemand teilt sein Wissen. Vielleicht ist er ein Computerspezialist und der andere ist da ein Tiefflieger und er zeigt dem, wie er etwas höher fliegen kann, um mehr zu bewältigen. Oder er ist Handwerker und sagt, ich kann dir zeigen, wie das funktioniert oder kann es für dich machen, wenn du es nicht lernst. Ja, so können wir auch vieles teilen. Die Gemeinde ist eine teilende Gemeinschaft. Ja, und dann ist sie jemand, der Gott lobt. Ich weiß nicht, wie Sie erzogen wurden. Die meisten von uns werden mit Kritik erzogen. Manchmal kommt dann noch so der Vergleich dazu, wenn du so wärst wie der so und so, dann wäre das toll. Das pusht so richtig das Selbstwertgefühl nach oben, bei dem anderen wahrscheinlich. Ja, loben müssen wir meistens erst lernen. Und mir fällt es leicht, Gott zu loben, wenn ich Psalmen verwende, die Lobpsalmen sind. Einen kennen Sie auswendig, zumindest die Älteren unter uns, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder mancher benutzt Lieder, die er kennt. Ja? Wir singen hier neue Lieder und ältere Lieder. Da sind viele Loblieder dabei. Und das kann man ja ganz bewusst als Loblied singen oder auch als Gebet im Lob sprechen. Im Griechischen gibt es ein nettes Wortspiel. Sie kennen alle diese Teekessel. Ja, im Deutschen hat man früher oft gemacht, so der Absatz, ja, mehrfache Bedeutung am Schuh, in der Wirtschaft oder an der Treppe oder bei irgendeinem Schriftstück. Und so gibt es auch im Griechischen Wörter mit Doppelbedeutung. Und das Wort für Loben im Griechischen heißt Eulogen, das heißt gutes Reden und ist dasselbe Wort für Segen. Das heißt, wenn Sie Gott loben, werden Sie automatisch im Segen stehen. Zumindest von dieser Wortbedeutung her. Aber ich denke auch, dass das stimmt. Ja, wäre schön, wenn wir Gott immer mehr auch loben lernen, weil er wunderbar ist. Und dann ist eine Gemeinde, die Freude hat. Denken Sie an die Griechen, als die Europameisterschaft gewonnen haben. Die waren im Freudentaumel. Da haben selbst Erwachsene auf der Straße getanzt. Inzwischen tanzen sie wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht erinnern sie sich noch gerne daran. Freude kannst du nur erleben im Herrn Jesus Christ, heißt es mal in einem Lied oder das andere Lied, Jesu, meine Freude. Man kann natürlich auch Freude im normalen Alltag erleben, siehe so ein Sieg, wo das Selbstwertgefühl aufgebaut wird, aber das vergeht wieder irgendwann, während Jesus, wenn er die Quelle der Freude ist, jeden Tag da ist. Jetzt gibt es natürlich Unterschiede. Ich denke an ein nettes Ehepaar hier aus der Gemeinde, wo einer sagte, wenn meine Frau in einen Raum reinkommt, die muss die nur einmal anlächeln, da hat sie alle Herzen gewonnen. Während ich als zurückhaltender Ehemann mir das erst mühsam verdienen muss. Sage ich jetzt mal scherzhaft, also ein Temperamentunterschied. Der eine gewinnt einfach durch seine emotionale Wärme, der andere ist distanziert und muss einfach durch Aufbau einer Beziehung das gewinnen. Und so gibt es ja auch überschäumende Freude, Leuten, denen man das sofort ansieht, und andere, wo es vielleicht etwas zurückhaltender verpackt ist. Aber Jesus schenkt diese innere Zufriedenheit und von daher auch Freude im Leben. Ob wir die immer ausstrahlen, ist eine andere Frage, aber ich denke, auf Dauer gesehen wird sie irgendwo Ausdruck finden. Wir haben inzwischen 5 Predikanten in der Gemeinde. Es gab mal eine Zeit, da hatten wir nur einen. Und ich hatte damals woanders gepredigt und hatte ein Beispiel gebracht. Ich erzähle gerne Beispiele und dieser Predikant wusste das auch. Ich hatte ein Beispiel aus Japan gebracht, wo ein Christ versuchte, an dem Augenausdruck von Menschen, sie auf ihren Glauben anzusprechen. Und immer wenn er so ein bestimmtes Strahlen in den Augen feststellte, dann hat er die Leute gefragt, ob sie Christen sind. Ich weiß nicht, wie viele Christen es in Japan gibt. Ich glaube so 0,5% oder noch weniger. Also man findet sie nicht so häufig. Und er soll sich 90 Mal nie getäuscht haben. Also immer, wenn er jemand ansprach, auch einen Treffer gelandet haben. Und dieser liebe Prädikant sagte, naja, das ist eine der üblichen Geschichten, die zur Ehre unseres Herrn erfunden werden. Und dann hat er woanders gepredigt, wo ich dann am nächsten Sonntag auch predigen würde, ja, in dieser Gemeinde, die ich vorhin auch schon erwähnte, wo wir Vertretung hatten. Und dann kam er wieder und sagte, vielleicht ist ein Beispiel ja doch nicht erfunden. Da musst du mal gucken, da in der Mitte sitzt so eine Frau und als ich anfing zu predigen, fing die an zu strahlen. Vielleicht ist die ja wieder da, wenn du predigst nächste Woche. Und tatsächlich war sie wieder da und strahlte wieder. Das wusste sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie strahlte, aber sie hat einfach ihre Freude an Jesus ausgedrückt. Bei uns war mein junger Mann hier aus Österreich, der in diesem Jugendkreis, den ich vorhin schon mal erwähnte, so mitlief. Er machte hier so einen Arbeitseinsatz, um Geld zu verdienen, damit er wieder weiter studieren konnte. Und ohne, dass wir das merken, ist er dabei zum Glauben gekommen an Jesus. Und all unsere Lieder, war so ein Technikfreak, immer auf Kassette aufgenommen und ist dann nach Wien zurückgegangen, hat dort mit einem Freund eine christliche Studentengruppe gegründet, der erst vorher dann noch durch ihn zum Glauben kam. Und dann war er in einer kleinen Wiener Vorortgemeinde, da waren so 25, 30 Leute im Gottesdienst. Und nach einem Gottesdienst sprach eine ältere Dame ihn an. Er war nur Teilnehmer, er saß dort, so wie sie auch, hat Lieder mitgesungen. Und die Dame sprach ihn an und sagte, ich möchte Ihre Gewissheit haben, können Sie die mir erklären? Da war er natürlich begeistert, dass ihn jemand angesprochen hat. Offensichtlich hat sie ihn beobachtet, mit welchem Gesichtsausdruck er dort saß. Und dann konnte er ihr erklären, wie dieser Glaube an Jesus aussieht, weil er eine Freude ausstrahlte, die er selber nicht merkte. Ja, also eine Gemeinde, die Freude hat. Und sie ist angesehen bei den anderen. Es ist ja immer die Frage, ob so eine Gemeinde wie hier in Obertshausen überhaupt bekannt ist. Manchmal gibt es also Hochzeiten, wo dann Gäste von außerhalb kommen und die wissen natürlich nicht, welche von den 5 Kirchen, die hier stehen, die evangelische ist und dass es davon nur eine gibt. Und die landen dann, wenn sie fragen, wo ist denn die evangelische Kirche, dann werden die nach Herz Jesu geschickt oder wo auch sonst hin, auch schon zum Bürgerhaus wurden sie geschickt. Sieht ja auch sehr würdig aus. Also wir fallen nicht so furchtbar auf, aber diese ersten Christen fielen auf. Einmal waren es 3000. Und die trafen sich jeden Tag im Tempel. Ja, wenn da so ein paar hundert rumstanden und vielleicht gesungen und auch gebetet haben, das fiel auf und die Leute fanden das gut. Das ist eigentlich so dieses amerikanische Denkmodell, das wir auch heute immer wieder in irgendwelchen schönen Büchern lesen. Freunde gewinnen durch Beziehungspflege, dadurch, dass dieser Glaube positiv auffällt. Ich weiß nicht, ob Sie die Apostelgeschichte schon mal gelesen haben. Wenn Sie die weiterlesen, verändert sich das nach einiger Zeit. Und dann werden die Christen verfolgt, sie kommen unter Druck. Das heißt, dass der Glaube den Menschen gefällt, ist eine Wirkung. Die andere ist die, wenn sie Leute zu einer Entscheidung auffordern für Jesus, ist das ja auch immer eine Ausgrenzung all der Leute, die sich nicht entschieden haben. Ja, wenn sie sich für etwas entscheiden, sind sie automatisch immer ein Stück getrennt von denen, die sich für das noch nicht entschieden haben. Und da gibt es dann manchmal Widerspruch. Und Widerstand, dass die sagen, die wollen, was weiß ich, was Besseres sein oder was Heiliges oder was auch immer. Und dann wurden die auch dort in der Apostelgeschichte ziemlich bald verfolgt, in derselben Stadt Jerusalem und sogar einer hingerichtet. Aber durch die Verfolgung hat Gott sie verstreut in der Umgebung, sodass der Glaube zugenommen hat. Und hier heißt es, die Gemeinde wurde mit jedem Tag größer, weil Gott viele Menschen rettete. Bei Luther heißt es, dass jeden Tag täglich Menschen gerettet wurden. Das wäre interessant, was wir da für ein Zeitmaß einsetzen mit dieser Rettung von Menschen, die zum Glauben kommen. Ob wir sagen können, täglich, mit Sicherheit nicht, monatlich wahrscheinlich auch nicht. Ich denke, bei jährlich könnten wir noch mithalten, dass jährlich Menschen dazu finden, die Jesus kennenlernen. Aber es wäre doch schön, wenn wir dafür beten, dass dieser Zeitraum kürzer wird. Ja, 9 Punkte einer Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viel Sie behalten haben, vielleicht 1 oder 2. Es ging los mit einer lernenden Gemeinde, die offen ist für das, was Gott ihr beibringt, die eine brüderliche Gemeinschaft hat, gerne zusammen betet, in der etwas los ist, weil Menschen verändert werden, die Ehrfurcht vor Gott hat, untereinander teilen lernt, Gott lobt, Freude hat und von daher wächst. Es kann sein, dass Sie manche dieser Züge hier in der Gemeinde finden, manche vermissen. Beides könnte Grund werden zum Danken oder zum Bitten, danken, wenn Sie sagen, so ist es an dieser oder jener Stelle. Bitten, es könnte weitergehen, besser werden, größer werden, schneller gehen und vor allen Dingen Gott noch mehr erkennbar sein. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du immer da bist, dass du diese Gemeinde hier kennst und liebst, aber nicht nur diese Gemeinde, sondern deine Gemeinde in der ganzen Welt. Danke, dass du jeden von uns, der offen ist für dich, auch diese persönliche Gemeinschaft erschließt, dass er ein Herz hat, das du erfüllen möchtest, auch als Tempel. Wir loben dich, dass du uns weiterführst, persönlich, auch als Gemeinde, und sind gespannt, wie das aussieht. Amen.